Paulus beschreibt in Kapitel 2 des Epheserbriefes unsere persönliche Heilsgeschichte. Wie es mit uns aussieht, bevor wir Jesus kennenlernen, wie wir gerettet werden können und was darauf folgt. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet. Dies ist der erste Zug eines Menschen, der nicht gerettet ist, dessen Retter Christus nicht ist, der nicht in Christus ist, der nicht auf dem Weg zum Himmel ist, der nicht auf dem schmalen Weg geht, sondern auf dem breiten Weg, dessen Zukunft also eine dunkle Ewigkeit ist. Er ist tot in Übertretungen bzw. durch Übertretungen und Sünden. Man soll sich das einmal vorstellen. Menschen ohne Jesus haben kaum Interesse an Jesus. Die Menschen, mit denen sie auf dem Arbeitsplatz arbeiten, wie viel Interesse haben sie für Jesus? Wie viel Interesse ist da für Gottes Wort? Wie viel Interesse ist da für Ewigkeitsfragen? Oft ist es doch so, wenn man ein Gespräch anfangen will über Ewigkeitsfragen, dass dann ausgewichen wird. Tod. Die Beziehung zu Gott ist nicht vorhanden. Eine große Leere. Das Gewissen ist abgetötet. Man hat sich an so vieles gewöhnt, das Gott nicht gefällt. Würde man den 10 Geboten entlang gehen, müsste man feststellen, ein Gebot nach dem anderen übertreten. Die Beziehung zu Gott abgerissen, tot, durch Übertretungen und Sünden. Gestern Abend sagten wir uns, Übertretungen haben mit zu weit gehen zu tun und Sünden damit, dass wir nicht weit genug gehen. Einmal unterlassen wir es, Gottes Gebot nachzukommen, und das andere Mal gehen wir zu weit und wir übertreten eine Grenze, die Gott uns gestellt hatte. Vers 2 sagt uns, dass es nicht dabei bleibt, sondern dass wir einen Oberherrn haben, nachdem wir ausgerichtet sind, der unser Leben lenkt. Ausgerichtet nach der Zeit dieser Welt, nach dem Fürsten des Machtbereiches der Luft, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des ungläubigen Ungehorsams wirkt. Die Menschen, mit denen sie es zu tun haben auf dem Markt oder auf dem Arbeitsplatz oder wenn sie einkaufen gehen, die nicht Jesus kennen, persönlich kennen, die ahnen nicht, in welchem Maße ihr Leben vom Feind Gottes bestimmt wird. Sie sind blind dafür. Aber uns sollen die Augen dafür aufgegangen sein. Wir haben Gottes Wort. Auch wir wussten nicht, in welchem Maße unser Leben gelenkt war von Satan und von seinen Gedanken. Paulus spricht einmal von den Lehren von Dämonen. Es ist schwer zu urteilen, in welchem Maße unser Denken ohne Jesus, wenn wir nicht in Jesus sind, in welchem Maße das Denken von Dämonen beeinflusst ist, beziehungsweise welche Gedanken eingeflüstert werden von ihm. Es hat so viele Richtungen gegeben in dieser Welt, von Anfang an verschiedene Auffassungen, verschiedene Philosophien. Wenn man in der Schule ist und das lernt, dann kann man ganz wirr werden. Man kann das alles studieren. Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte des Weggehens von Gott und dann das Aufprallen von Volk gegen Volk. Sie kollidieren gegeneinander. Gelenkt von Satan, dem Fürsten dieser Welt. Und dann Vers 3, unter denen auch wir alle einst unser Leben führten. Jetzt schließt Paulus sich selbst ein in die Geschichte derer, an die er schreibt. Er schreibt ja zu Menschen, die zum größten Teil Nicht-Israeliten waren. Sie waren außerhalb des Volkes Israel, in das Gott ja sein Wort hineingelegt hatte. Die Bücher Mose, die anderen Geschichtsbücher, die Propheten, die poetischen Bücher, die Psalmen zum Beispiel, Davids und so weiter, Gottes Worte durch Prophetenmund gegeben, das war Geschenk Gottes an ein besonderes Volk namens Israel. Aber dieses Volk sollte die Botschaft Gottes weitergeben, besonders als der Messias kam. Und sie wurde auch weitergetragen. Die 12 Männer, die Jesus erwählt hatte, einer wurde ersetzt. Diese 12 und Paulus haben also Jesus, den Namen von Jesus weitergebracht, weitergetragen. Und Paulus trägt ihn über die Grenzen Israel hinaus, in die verschiedenen Völker, in Kleinasien, dann in Europa. Und hier haben wir Menschen aus der Stadt Ephesus und der Umgebung, auch Heiden, nicht Israeliten. Einige Juden hatten sich am Anfang bekehrt, aber der größte Teil bestand aus Nicht-Israeliten. Und Paulus sagt, auch ihr hattet diese Geschichte, aber auch wir lebten genauso im Grunde. In unserem Herzen war kein Unterschied zwischen euch und uns. Auch wir waren gebunden an Sünden. Paulus hat erkannt, dass in ihm nichts Gutes wohnte. Wir bringen nichts mit, das wir Gott bringen könnten, von der Geburt her. Wir sind von Geburt an Sünder, jeder von uns. Und Paulus sagt, da ist kein Unterschied. Auch wir wandelten, führten unser Leben einst in den Lüsten unseres Fleisches. Was ist Fleisch? Was sind die Lüsten des Fleisches? Lust ist Verlangen. Sie kann böse sein, sie kann gut sein. Da sagt jemand, ich habe Lust auf einen Apfel. Das ist keine böse Lust. Es ist die Lust des Leibes. Man hat Geschmack an einem Apfel und man möchte ihn gern essen. Aber was ist diese Lust des Fleisches? Fleisch ist nicht immer notwendigerweise etwas Böses. Paulus sagt, dass Jesus Christus auf die Welt kam, nach dem Fleisch aus dem Samen Davids. Jesus hat keine Sünde gehabt. Aber er kam ins Fleisch. Das Wort wurde Fleisch, aber nicht Sünde. Also da müssen wir schon einen Unterschied machen. Wenn wir Fleisch lesen in der Heiligen Schrift, dann können wir im Allgemeinen zunächst denken an unseren Leib, wenn es unser Fleisch ist. Gott will seinen Geist ausgießen über alles Fleisch, über Menschen, die noch in dieser Welt im Leib wohnen. In dieser Welt sollen wir uns vorbereiten auf die nächste Welt. Dort in jenem Text ist von Rettung die Rede. Zunächst einmal leben wir in dieser Welt mit unserem Leib. Wir selbst sind nicht Leib, wir selbst sind Geist. Meine Brille sind nicht Augen. Aber sie sind die Verlängerung, meine Brille ist die Verlängerung der Augen gleichsam. Unser Leib ist wie ein Instrumentarium, ein Werkzeug. So wie ich die Brille gebrauche oder einen Stift gebrauche, der Stift ist der verlängerte Finger. Ich kann meinen Finger in die Tinte tauchen und schreiben, aber das ist etwas unangenehm. Und dann gebrauche ich einen Stift und schreibe mit ihm. Ich kann einen Handschuh gebrauchen und der Handschuh ist die Verlängerung der Hand. Ich kann einen Hammer in die Hand nehmen und das ist ein verlängertes Werkzeug. Ich muss nicht mit der Hand schlagen, ich kann den Hammer nehmen. Und so ist der Leib das Werkzeug, die Bekleidung des Geistes, durch welche Bekleidung oder durch welches Instrument, durch welches Werkzeug der Geist sich offenbart. Ich denke jetzt und spreche mit meiner Zunge, mit meinen Lippen, mit meinen Stimmbändern. Sie offenbaren, was ich denke und sie hören das. Mit ihrem Ohr hört ihr Geist, vernimmt ihr Geist, nimmt ihr Geist auf, was gesagt wird. Es ist unser Leib, er ist das, womit der Geist arbeitet, wirkt. Und mit diesem Leib, mit dieser ersten Bekleidung des Geistes, der Person, leben wir in dieser Welt. Wir sind dann umgeben von weiteren Diesseitigkeiten. Und jetzt ist die Frage, wo sind meine Interessen? Die große Frage in der Bibel, die größte Frage in der Bibel, die Menschen beschäftigen sollte, ist die Frage, was liebe ich? Wo geht mein Interesse hin? Dass wir Gott von ganzem Herzen und zuerst lieben sollen, das ist das große Gebot. Von Anfang bis Ende. Alles in der Bibel dreht sich um diese eine Frage, um dieses eine Gebot, ob wir Gott lieben, dass wir ihn lieben sollen. Und jetzt ist die große Frage, tun wir das? Ist Gott Nummer eins in meinem Leben? Oder womit beschäftige ich mich? Nun müssen wir uns mit den Dingen dieser Welt beschäftigen. Und jetzt ist die Frage, in welchem Zeichen geschieht das? Warum tun wir das? Wir gehen auf den Arbeitsplatz und wir müssen die Gedanken bei der Sache haben. Mein Vater hat immer wieder mir gesagt, als ich ein Junge zu Hause war, ich komme von der Landwirtschaft im Westen Kanadas, und ich tendierte immer wieder abwesend zu sein, an etwas anderes zu denken. Dann sagte der Vater immer wieder, Junge, habe deine Gedanken bei der Sache. Ja. Mit anderen Worten, komm nach Hause. Du schweifst aus, du denkst da und da und so weiter. Einmal waren wir beim Jäten im Garten. Der Vater wollte mir helfen und zeigen, wie, und hoffte, dass ich das lernen würde. Mit einmal fragte ich ihn wohl, wenn man tief genug graben würde, würde man nach China kommen. Dann gab der Vater bald die Hoffnung auf, dass ich etwas lernen würde. Ja. Was hat das nun mit China zu tun, wenn man jetzt Unkraut jätet, wo die Erdbeeren wachsen sollen und so weiter. Ja. Die Gedanken wollten immer woanders sein. Das ist immer noch meine Gefahr, dass ich abschweife. Aber so sind wir alle. Unsere Gedanken sollten von Jesus, von Gott, von seinem Wort gefesselt sein. Wie oft sind sie, oder wie sind sie, wo sind sie heute gewesen, unsere Gedanken? Ja. Gut, wir müssen arbeiten. Bevor wir hierher kamen, waren wir in einer anderen Gemeinde. Und dann hatten wir Gemeinschaft im Haus und da stellt ein Bruder, bei dem wir zu Gast waren, die Frage, ist es Gottes Wille, dass ich auf dem Arbeitsplatz bin, so ungefähr? Ja, natürlich ist es Gottes Wille. Das heißt, ich sagte, zunächst einmal musst du abklären, ob das dein Platz ist, ja. Aber wenn das dein Platz ist, dann ist es richtig, dass du zur Arbeit gehst und dort treu deine Arbeit tust. Das ist der Wille Gottes. Aber wo kommt das her, dass wir einen Arbeitsplatz haben? Wo kommt das her? Warum gehen wir auf die Arbeit? Was hat das mit der Bibel zu tun? Was hat das mit Gott zu tun? Ich arbeite mit der Maschine oder auch mit Tieren oder mit Pflanzen oder mit Büchern und so weiter. Wo kommt das alles her? Hat das mit Gott zu tun? Hat das mit dem Willen Gottes zu tun? Das war wahrscheinlich die Frage dieses Bruders. Ja, das hat mit Gott zu tun. Wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir, dass wir im Schweiße unseres Angesichtes unser Brot verdienen sollen. Wir dürfen auf den Acker gehen. Wir dürfen die Tiere dazu verwenden. So steht im Gesetz Moses geschrieben. Wir dürfen die Natur zum Teil verwandeln, einen Baum umschlagen und daraus einen Stuhl oder einen Tisch machen. Das dürfen wir tun. Das gehört zum Leben in dieser Welt, die Gott uns gegeben hat oder in die Gott uns gestellt hat. Und so gehen wir um mit der Schöpfung Gottes. Nur ist die Frage, wie? Wenn ich mit Werkzeugen umgehe, mit Büchern, mit anderen Menschen und so weiter, bin ich mir bewusst, dass ich wirklich Gott hier diene? Paulus sagt, tut alles, wie wenn ihr es für Jesus tun würdet. Im Namen Jesu, er hat uns gesandt. Ja. Wir fahren in den Urlaub. Warum? Hat uns Jesus geschickt. Paulus sagt, wir sollen in den Urlaub fahren im Namen Jesu. Das heißt, wie wenn er uns geschickt hätte. Wenn jemand für eine Firma arbeitet, dann handelt er im Namen der Firma. Ein Botschafter einer Regierung handelt im Namen der Regierung. Die Regierung schickt ihn. Und was er tut, muss das sein, was die Regierung durch ihn tun will. Und wenn ich an den Arbeitsplatz gehe oder in die Schule oder in Ferien und so weiter, dann muss ich mir bewusst sein, ist dieses jetzt eine Arbeit, zu der Jesus mich geschickt hat oder nicht? Wir kaufen ein. Warum? Was kaufen wir ein? Wir geben unser Geld aus. Tun wir es, wie wenn es Jesu Geld wäre. Und ich kann es jetzt verantworten. Ich schreibe das auf und am Abend kann ich sagen, Herr Jesus, das war dein Geld und ich habe es für dich ausgegeben. Können wir das sagen? Oder haben wir für unsere Vergnügen oder für unser Wohl, haben wir nur an uns gedacht? Merken wir, wo sind die Gedanken? Sehen wir unsere Arbeitsstelle durch die Brille Christi, durch die Augen Jesu? Leben wir in dieser Welt, wie wenn wir von Jesus aus geschickt wären? Was liebe ich? Was interessiert mich? Die große Frage ist, tue ich das für mich oder tue ich es für Jesus? Das ist nicht selbstverständlich. Die Tendenz, die Neigung, die natürliche Neigung eines jeden Christen, auch von euch, die natürliche Neigung ist, uns selbst zu dienen. Wir gebrauchen die Gaben Gottes, um uns selbst zu dienen. Das ist unsere Neigung. Das tun die Kinder von Kind an. Sie werden Jugendliche. Und dann kaufen sie sich vielleicht Kassettenspieler und so weiter. Und das wird gebraucht, zunächst, wenn das Kind nicht gelernt hat, Jesus nachzufolgen, sein Leben nicht ihm gegeben hat, dann kauft es sich Kassetten, die zum eigenen Vergnügen da sind. Man schaut in das Leben, in das Zimmer eines Kindes und dann sieht man an den Wänden und so weiter, was dem Kind interessiert. Jede Wohnung, jeder gekleidete Mensch zeigt an, mit dem, was ihn umgibt, mit dem er sich umgeben hat, was ihn interessiert. Das heißt, es sollte irgendwie zu sehen sein in unserem Leben, früher oder später, dass Jesus Christus oder Gott der Vater, dass die himmlische Welt, die Dinge Gottes, das primäre Interesse in unserem Leben sind. Aber unser Leib, mit unserem Leib wollen wir gern für uns selbst leben. Das heißt, wir stellen die Bedürfnisse und die Verlangen des Körpers vorne an. Unsere Bequemlichkeit, das, was wir essen, das, womit wir die Zeit verbringen, das dient dazu, dass ich im Leibe es wohler habe. Meine Bedürfnisse kommen zuerst. Und ich muss ständig fragen, lebe ich nach der Lust des Fleisches, das heißt nach dem, was meinem Körper Freude bereitet, oder tue ich dieses zur Ehre Gottes? Gott ist nicht dagegen, dass unser Leib Freude hat. Darum geht es nicht. Die Frage ist, wer ist Nummer eins in meinem Leben? Wenn wir die fünf Bücher Mose lesen, dann lesen wir davon, auch in den Propheten und Psalmen, immer wieder, dass Gott Freude daran hat, wenn Menschen Freude haben an seiner Schöpfung. Du darfst essen und trinken, du darfst Freude haben. Man ging zu den großen Festen Israel und dann durfte sich freuen. Aber bedenke, sagt Salomo, alle diese Gaben kommen von Gott und du verlässest diese Welt und gehst in die Ewigkeit. Wie bist du umgegangen mit den Gaben Gottes? Hast du dich im Namen Gottes gefreut? Hast du am Anfang der Freude zuerst gebetet und ihm gedankt für diese Gaben und dann gebetet, Herr, lass mich jetzt im Zeichen der Zugehörigkeit zu dir diese deine Gaben, mir geschenkte Gaben, genießen? Wenn das der Fall ist, dann darf ich Lust haben an einem Apfel und ihn im Namen Jesu essen, weil er meinen Körper so geschaffen hat, dass ich Freude habe an der Frucht, die er geschaffen hat. Und so kann dieses Essen zur Ehre Gottes gereichen. Ob ihr esst oder trinkt oder was immer ihr tut, tut es im Namen Jesu, zu seiner Ehre. Aber Paulus sagt, wir lebten alle, wie wenn wir keinen Gott hätten. Wir konnten beten, Paulus betet viel, als er noch nicht ein Christ ist. Aber es dient alles zum Aufbau einer Frömmigkeit, die eigentlich seinen eigenen Namen in den Vordergrund rückt. Er sagt, ich war ein Eiferer vor allen meinen Gefährten. Er war Nummer eins. Er war der Frömmste. Das kann alles der Fall sein. Wir lebten in der Lust unseres Fleisches. Das heißt, die Diesseitigkeit war unser erstes Interesse. Nun beschreibt er, wie das aussieht, wenn man für das Fleisch und sein Vergnügen lebt. Das heißt, für das Wohlempfinden des Lebens im Körper, für die Diesseitigkeit, für das Jetzt und Hier, für das Hier und Jetzt. Wie sieht das aus? Vers 3 weiter. Wobei wir stets taten, was das Fleisch wollte und was das Denken wollte. Was unsere Launen wollten, was unsere Bedürfnisse wollten, wir gaben nach. Was unsere Triebe wollten, das taten wir. Zweitens, was das Denken wollte. Manchmal ist es hier verlagert, manchmal ist es dort verlagert. Denkende Menschen haben ihre eigenen Gedanken und sie leben nach diesen eigenen Gedanken. Da war ich in Holland, als wir in Holland wohnten, zu einem Dienst eingeladen, ein Jugendfest im Wald, war ein schöner Tag und wir hatten einen schönen Gottesdienst inmitten des Waldes. Und es ging um die Mission, die weltweite Mission. Darüber hatte ich zu sprechen oder habe ich gesprochen. Unter anderem bin ich auch auf die Frage eingegangen, sind die Heiden ohne Jesus Christus verloren? Als der Gottesdienst zu Ende war, kam ein junger Mann auf mich zu, sprach mich an, jetzt war natürlich in Holländisch, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie sagen, dass wenn ein Mensch noch nicht von Jesus gehört hat, dass er dann ewig verloren ist? Ich sage ja. Aber er sagte, nach meinem Dafürhalten ist es so. Und der Evangelist, mit dem wir zusammenarbeiteten, stand neben mir. Und dann ergriff er das Wort. Er war etwas älter als ich und er hatte die Verantwortung des Gottesdienstes und so weiter. Und dann sagte er zu ihm, junger Mann, wenn Gott gesagt hat, so ist es, dann sagen wir nicht nach unserem Dafürhalten. Auf Wiedersehen. Gespräch zu Ende. Gott hat gesprochen und so bleibt es. Aber der junge Mann wollte nach seinem eigenen Denken leben und handeln. Und jeder von uns, besonders heute, wo wir in einer mehrzähligen Gesellschaft sind, das heißt von einer Gesellschaft, die von der Mehrzähligkeit geprägt ist, man nennt das pluralistische Gesellschaft. Alles darf Geltung haben. Was immer die Leute denken, wie immer sie sich das Leben vorstellen, das muss jetzt als richtig betrachtet werden. Das ist eine Tendenz, die dazu hinführt, dass das Christentum unterdrückt werden soll, weil das Christentum sagt, es gibt nur eine Wahrheit. Und das kann man nicht haben. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrschen, sagt heute noch die Welt. Und demgegenüber ist dann jede andere Denkrichtung vorzuziehen. Nur nicht diese eine Denkrichtung. Alles andere darf Geltung haben. Nur nicht das Wort Gottes. Nur nicht, was Gott gesagt hat. Wir leben in einer sehr ernsten Zeit. Und diese Zeiten werden schlimmer werden. Wir werden also mit der Zeit unterdrückt werden. So sieht es aus. Weil wir sagen, das Heil ist nur in Jesus Christus. Die evangelische Kirche im Raum Basel, wo wir gewohnt haben, hat offiziell gesagt, das heißt, der Vertreter der Kirche hat gesagt, was Jesus gesagt hat, ich bin die Wahrheit und das Leben, der Weg, die Wahrheit und das Leben, Das muss man nicht ihm in den Mund legen. Das hat Johannes, ein Mensch oder wer immer es war, der das geschrieben. Das war seine Aussage. Das heißt, man will Jesus retten von dieser Verhaftung oder von diesem Behaftetsein in nur auf, wie soll ich jetzt sagen? Man will schon Jesus haben, aber man will gleichzeitig eine Mehrzahl von religiösen Auffassungen haben. Man kann es nicht, man will Jesus nicht die Schuld dafür geben, dass wir Christen so engstirnig sind, ja? Dann sagt man, das war ein Mensch, der so engstirnig war und sagte, der hat ja gesagt, Jesus hätte gesagt, ich bin die Wahrheit. Jesus selbst war nicht so eng. Ja. Das sagt die Kirche. Und dieser Gedanke ist heute sehr verbreitet, sodass jede Religion seinen Plätzchen haben soll in einer Konstellation wie eine große Orange, die besteht ja aus verschiedenen Teilen, und das Ganze soll eine große Religion haben. Das hat man schon längst in Rom so geplant. Nicht in dem Vatikan, sondern in einer Zusammenkunft. Das nennt man Club von Rom. Und dort ist geplant worden, dass alle Religionen oder dass es aus allen Religionen eine Religion werden soll. Beziehungsweise wollte man eine Religion zusammenbasteln, zu der jeder auf Erden, oder in der jeder auf Erden seinen Platz haben könnte. Und seitdem arbeitet man daran. Wir sind uns dessen nicht immer so bewusst, aber wer liest, was geschieht in unserer Zeit, der merkt, die Fäden ziehen sich zusammen. Was das Denken wollte, der Mensch denkt von zu Hause aus, von Geburt an, nicht Gottes Gedanken. Unsere Kinder denken nicht von selbst Gottes Gedanken. Wenn wir sie gehen lassen, wenn wir nicht ihnen Gedanken geben, dann werden sie von selbst andere Gedanken haben, alles andere als Gott. Kinder beten nicht von selbst. Kinder beten, lesen nicht die Bibel von selbst. Sie haben nicht von selbst Interesse an Gott. Wenn wir aber von Gott sprechen, dann ist da ein Echo, weil sie im Bilde Gottes geschaffen sind. Aber wir müssen die Saat säen. Es muss reichlich Gottes Wort hineingesät werden. Auf eine Art, die dem Kind, sagt Salomo, angemessen ist. Leite ein Kind an, ihm angemessen. Und wenn es alt ist, wird es nicht von diesem Wege lassen. Aber wir haben ihm Gottes Wort gegeben, die Gedanken Gottes zu bringen. Von Natur aus, sagt Paulus, auch er als Jude, auch er, der erzogen war zu den Füßen von Gamaliel, ein echter Pharisäer, das heißt jemand, der glaubte, die Bibel war Gottes Wort, der im Gesetz treu war, auch er sagt, wir taten alles, was das Denken wollte, unser eigenes Denken und was das Fleisch wollte. Man sagt, die Pharisäer waren gesetzlich. Und wir sollten nicht so sein wie die Pharisäer, wir sollten nicht gesetzlich sein. Wissen Sie, was das Problem der Pharisäer war? Gesetzlosigkeit. Jesus warf ihnen vor, ihr habt Gottes Gesetz verlassen, ihr habt Gottes Wort verlassen, ihr seid euren eigenen Geboten nachgegangen. Gott hat gesagt, ehrt Vater und Mutter, aber ihr habt eigene Gedanken da an diese Stelle gesetzt. Es darf so weit kommen, dass ein junger Mann seinen Eltern nicht verpflichtet ist, sagt ihr. Das muss er ihnen vorwerfen. Im Namen des Gesetzes hatten sie eigene Gedanken und eigene Regeln und eigene Gebote aufgerichtet und so den Weg zum Worte Gottes verbarrikadiert, das heißt verbaut. Sodass das Volk nicht zur wirklichen Wahrheit kam. Aber jeder Mensch, jeder von uns ist so, auch wenn wir in christlichen Kreisen erzogen sind. Wir müssen auch als Christen immer wieder uns Rechenschaft darüber geben, sind meine Gedanken wirklich Gottes Gedanken oder sind sie wirklich Menschengedanken? Und wir sollten uns auch prüfen über unsere Zusammenkünfte und unsere ganze Lebensweise. Was machen wir von Tag zu Tag, auch als Christen? Wie tun wir das? Wir sollten uns immer wieder fragen, sind das jetzt menschliche Gedanken, die hier weitergeführt werden in der Tat? Oder was sagt eigentlich das Wort Gottes? In meinem Dienst finde ich immer wieder, dass wir Christen Schwierigkeit damit haben. Wir fragen nicht ständig, was sagt denn eigentlich die Bibel? Haben wir es richtig erkannt? Tun wir auch wirklich, was die Schrift sagt? Oder tun wir es nur, weil unsere Vorväter es getan haben? Ich habe mich immer wieder fragen müssen und da musste ich bereit sein, meine Meinung zu ändern. Ich habe in vielen Dingen heute eine andere Meinung, als ich früher hatte, weil ich Gottes Wort gelesen habe und ich musste mich korrigieren anhand von Gottes Wort. Und ich bin immer noch dabei. Wenn wir Gottes Wort lesen und beten dabei, Herr, tu mir die Augen auf, dann kann er uns wirklich zeigen, was hier eigentlich geschrieben steht. Dann heißt es am Ende von Vers 3, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Und das ist das große Urteil Gottes über Menschen, die tot in Sünden sind, unter der Herrschaft Satans leben und an Sünden gebunden sind und ihren eigenen Weg gehen, wie Jesaja sagt. Wir alle gingen in der Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Und das Urteil Gottes, der Zorn Gottes, wie in Römer Kapitel 1, Vers 18, der Zorn Gottes ruht oder kommt über diese Söhne des ungläubigen Ungehorsams. Menschen sind von Natur ungehorsam gegen Gott und vertrauenslos, sie glauben Gott nicht. Und in diesem Zustand sind wir solche, die den Zorn Gottes ererben werden. In Johannes 3, 36, in dem letzten Vers dieses Kapitels, steht geschrieben, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, nicht wer nicht an den Sohn glaubt, sondern wer ihm nicht Glauben schenkt, Vertrauen schenkt, über dem bleibt der Zorn Gottes. Das heißt, über uns, von Natur aus, ist es so, dass über uns der Zorn Gottes wie ein Schwert hängt. Und wenn wir nicht fliehen von diesem Zorn, wenn wir uns nicht wenden an den Gott der Barmherzigkeit, dann wird sein Zorn eines Tages über uns kommen und dann wird es zu spät sein. Dies ist der Zustand jedes Menschen ohne Christus. Und es war unser Zustand, bevor wir zu Jesus kamen. Tot durch Übertretungen und Sünden, unter der Herrschaft Satans. Und jeder ging seinen eigenen Weg, unter dem Zorn Gottes. Und dann steht es in Vers 4 geschrieben, aber Gott. Und jetzt wollen wir uns fragen, wie beschreibt Paulus jetzt die Rettung aus diesem furchtbaren Los, in dem wir uns befinden, als Menschen, die auf diese Welt kommen. Denn zunächst einmal sind wir alle so, von Geburt an, von Natur aus Sünder. Wie kommen wir heraus aus dieser naturgemäßen Misere? Aber Gott, der reich war an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, mit der er uns liebte, machte er auch uns, denn wir waren tot durch Übertretungen, lebendig zusammen mit Christus. Aber Gott machte uns lebendig, das heißt, er brachte uns zum Leben. Wir waren tot, die Beziehung war abgebrochen, eine große Kluft zwischen uns und Gott. Kein Leben, das Gott gefallen hatte, in jeder Richtung, nur Tod. Keine lebendige Beziehung mit Gott. Aber Gott hat das zustande gebracht, was wir nicht zustande bringen konnten. Wir waren wie in einem Brunnen, einem Schlammbrunnen, wenn man bemüht ist, herauszukommen, sinkt man nur tiefer. Aber Jesus Christus kam und stieg in diesen Schlamm hinein und hat uns herausgeholt. Und Paulus nennt das Liebe, und diese Liebe beschreibt er nach verschiedenen Richtungen. Dies ist die große Retterliebe Gottes, die in diesen 10 Versen gerühmt wird. Sie zeichnet sich ab auf dem dunklen Hintergrund unserer Vergangenheit und sie zeigt sich zunächst in seiner Barmherzigkeit. In den ersten Versen, oder in den Versen in Kapitel 1, Entschuldigung, hat Paulus berichtet, wie er für die ephesischen Christen betet. Und unter anderem ist es für ihn ein Anliegen, dass sie Gott besser kennenlernen. Gott zu kennen ist eine der höchsten Aufgaben in unserem Leben. Denn die Kenntnis Gottes gehört zur Liebe zu Gott. Wenn wir interessiert sind an der Liebesgeschichte unserer Freunde, dann können wir fragen, wo habt ihr euch kennengelernt? Wie kam es dazu, dass ihr einander fandet? Wir nennen das Kennenlernen. Die Liebe wird genährt durch Kenntnis, auch nach der Ehe. Deshalb ist es so wichtig, miteinander zu sprechen. Denn wir sehen ja nicht in das Innere des Gegenübers. Jeder, der heiratet, heiratet blind. Er kann seine Frau nicht sehen und die Frau kann ihren Mann nicht sehen. Sie sieht nur die Bekleidung, den Körper. Aber den eigentlichen Mann, die eigentliche Frau, sieht man nicht. Wir sind also blind für die eigentliche Person. Und wenn diese Person sich nicht offenbart, durch Mund und Bewegung, dann bleiben wir blind für diese Person und dann ist auch die Liebe unmöglich. Aber in dem Maße, wie wir uns geben und zeigen und lächeln und freundlich sind und sprechen, in dem Maße kann man sich interessieren für eine solche Person. Und übrigens ist das auch in der Gemeinde Jesu so. Wir wollen einander lieben, aber dazu gehört, dass wir uns zu erkennen geben, dass wir miteinander sprechen, zusammen beten, zusammen Gottes Wort lesen, das besprechen und so weiter, zusammen durchs Leben gehen, einander mitnehmen. Es gehört zum Lieben, das heißt, wenn wir Gott lieben wollen, gehört es dazu, dass wir ihn kennenlernen. Und die Kenntnis Gottes, wenn wir Gott kennenlernen, dann merken wir, dass das Wesen Gottes eigentlich gleichsam zwei Pole hat. Diese Welt, unser Globus, hat ja auch zwei Pole, einen Nordpol und einen Südpol. Und es ist wie wenn eine Achse zwischen diesen Polen wäre und die Welt würde drehen um diese Pole. Gott ist in seinem Charakter Liebe und Heiligkeit. Das hat der Apostel Johannes erkannt in seinem Leben mit Jesus. Er sagte, durch Jesus ist die Gnade und die Wahrheit gekommen. Wenn er dann zu seinem Brief kommt, dann sagt er, Gott ist zweierlei. Kapitel 1, Vers 5, Gott ist Licht. Und das ist ein Bild, das er gebraucht für die Heiligkeit Gottes. Und wer in diesem Licht wandelt, der bekennt die Sünden, die durch das Licht offenbart werden. Das heißt, er lebt in der Heiligung. Und dann in Kapitel 4 sagt er zweimal, Gott ist Liebe. Das sind die zwei Pole und um diese Pole sammeln sich Offenbarungen dieser Eigenschaften Gottes. Die Heiligkeit offenbart sich in Gerechtigkeit und Wahrheit und so weiter. Und die Liebe Gottes offenbart sich in Barmherzigkeit, Gnade, Wohlwollen und so weiter. Wenn Paulus von der Retterliebe Gottes spricht, er sagt, wegen seiner großen oder vielen Liebe, wir können da groß oder viel schreiben, es ist eine große Liebe, die sich vielfach und viele Male offenbart hat. Es ist eine Liebe, die vielen Menschen gilt, allen Menschen auf der Welt. Wegen seiner vielen Liebe. Ja, wie hat sich diese Liebe gezeigt? Zuerst als Barmherzigkeit. Was ist Barmherzigkeit? Barmherzigkeit ist sich herabneigende Liebe. Gott bleibt nicht oben im Himmel auf seinem Thron und liebt irgendwie die Welt, sondern er kommt herab zu uns. Im Alten Testament haben wir auch ein Wort, das von dieser Barmherzigkeit spricht. Das in der Gemeinde, in der wir uns befanden oder Dienst taten, kam ein Bruder und klagte sein Leid. Er wusste nicht, was er machen sollte. Wir haben da einen Bruder und wenn der aufsteht, dann hat man schon Angst. Was kommt jetzt? Sind wir so, dass Menschen vor uns Angst haben müssen? Ich habe entdecken müssen, dass das bei mir oft der Fall war. Wir merken gar nicht, wer wir sind, bis wir uns einmal in einem Spiegel sehen. Andere müssen uns mitteilen, wie wir bei ihnen ankommen. Und dann bete ich, Herr, lass mich so sein, so sprechen, so leben, dass andere sich in meiner Gegenwart wohlfühlen und nicht abgestoßen werden. Das kommt nicht von selbst. Wir sind nicht von selbst Christus ähnlich. Wir sind nicht barmherzig von Natur, wir sind unbarmherzig von Natur. Wir fordern gern, wir richten gern, wir sagen gern, du solltest. Und wenn wir ungerecht behandelt worden sind, dann sind wir sehr gerecht, nicht wahr? Der hat mich so und so behandelt, das kann ich nicht ertragen, das darf nicht sein. Und da kann Paulus kommen und sagen, du, mein lieber Freund, der du dort so scharf richtest, weißt du, dass du dasselbe tust, was er tut? Das wissen wir oft nicht, aber wir müssen das wissen. Wenn Sie meinen, Sie sind ungerecht behandelt worden oder jemand hat über Sie gesprochen, vergessen Sie nicht, Sie sind genauso wie er. Wollen wir uns das sagen lassen? Wir haben keine Ursache, aufgeregt zu sein, wenn jemand über uns schwatzt. Wenn wir ungerecht behandelt worden sind, wir sollten uns demütigen. Alles das ist Führung Gottes. Römer 8, Vers 28. Alles dient denen zum Guten, die Gott lieben. Lieben wir Gott? Glauben wir, dass dieses Afterreden, diese ungerechte Handlungsweise uns gegenüber von Gott zugelassen wurde, damit ich etwas lernen sollte? Da sagt Petrus in 1. Petrus 5, demütigt euch unter der allmächtigen Hand Gottes. Wir wollen, dass Gottes Hand über uns ist, nicht wahr? Wir wollen, dass Gott seine Hand auf uns legt. Esra betet, dass die gute Hand Gottes über uns sein möchte. Aber wissen Sie, manchmal ist diese Hand etwas schwer, wie bei Noemi, nicht wahr? Die Hand Gottes war schwer auf ihr gewesen und die drückt. Warum? Weil wir uns ein bisschen zu viel von uns halten. Da muss Gottes Hand kommen und uns ein bisschen nach Hause bringen. Unser Selbstimage, unser Bild, das wir uns von uns selbst gemacht hatten, ging über den Rahmen hinaus. Das Bild war größer als der Rahmen. Da muss Gott uns wieder in den Rahmen bringen, nicht wahr? Herbert, jetzt komm nach Hause. Du bist nicht so groß, du bist nur so groß. Ja. Barmherzigkeit will gelernt werden. Durch Unbarmherzigkeit. Gott gebraucht die Unbarmherzigkeit anderer, um mich barmherzig zu machen. Alles kann er gebrauchen. Weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße führt? Ja. Weißt du auch, dass die Rute Gottes dich ebenfalls zur Buße führen will? Römer 11, das war Römer 2 von der Güte Gottes. Aber in Römer 11 heißt es, auch der Ernst Gottes. Gott spricht zwei Sprachen, wenn er unser Lehrer ist und wir in seiner Schule sind. Sein Ernst will uns in die Schule nehmen und seine Güte will uns in seine Schule nehmen. Und wir sollen dadurch lernen. Nun, wir kommen zurück, das war ein kleiner Exkurs. Aber der war mir eingefallen, als ich diesen Text bedachte. Gott, der reich war an Barmherzigkeit, und das ist die Frage, und wir, die wir ja zu ihm gekommen sind und seine Barmherzigkeit erlebt haben. Wer Gottes Barmherzigkeit erlebt hat, der möchte auch mit anderen barmherzig sein. Das musste ja Petrus lernen, nicht wahr? Der fragte, wie viel Mal muss ich denn meinem Bruder vergeben? Und da hat ihm ja Jesus diese nette Geschichte erzählt von den zwei Knechten. Der eine unbarmherzig. Aber Gott, der reich war an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, mit der er uns liebte, machte er auch uns lebendig. Auch uns. Vorhin sagt er auch ihr, jetzt sagt er wieder auch uns. Immer wieder macht er deutlich, kein Unterschied zwischen uns Juden und euch Heiden. Wir sind alle dieselben Menschen, bevor wir zu Jesus kommen. Und Jesus ist der Retter für alle Menschen, nicht nur für Juden. Wir kommen alle zu Jesus durch dasselbe Tor, ob Jude oder Heide, nur durch die Barmherzigkeit Gottes. Wegen seiner großen Liebe, nicht wegen meiner Tüchtigkeit oder Frömmigkeit, sondern wegen seiner großen Liebe machte er uns lebendig, holte uns aus dem Tode hervor. Und welch ein Erlebnis ist das, nicht wahr? Dann wacht man auf. Man kann hier auch übersetzen, in Vers 6, brachte uns zum Erwachen, zur Erweckung. Erleben darf. Ist hier jemand, der das noch nicht erlebt hat, der immer noch im Tode ist? Denn wir waren tot durch die Übertretungen, von denen er schon in Vers 1 gesprochen hatte, hat er uns lebendig gemacht zusammen mit Christus. Und in Klammern ruft er gleichsam aus, aus Gnade seid ihr Gerettete. Aus Gnade. Nicht nur irgendwann einmal hat er uns gerettet, sondern jetzt sind wir Gerettete. Heute. Wir dürfen uns nicht nur darauf verlassen, dass wir uns einmal bekehrt haben oder dass Jesus uns einmal zur Wiedergeburt brachte und jetzt sind wir okay. Nein, es ist alles Gnade von Anfang bis Ende. Heute bin ich ein Geretteter. Durch die Gnade. Es war Gnade Gottes, dass ich zur Rettung kam, und es ist Gnade Gottes, dass ich ein Geretteter bleibe. Aus Gnade seid ihr gerettet und seid ihr jetzt Gerettete. Vers 6. Und er brachte uns zusammen mit ihm zur Auferweckung und setzte uns zusammen mit ihm in den himmlischen Bereichen in Christus. Wie geht das zu? Wie können wir heute zusammen mit Christus zur Auferweckung kommen? Jesus ist das schon lange her, ist schon lange her, dass er auferweckt worden ist. Wie kann ein Mensch heute nachträglich mit Christus auferstehen? Paulus sagt, schreibt an die Galater, ihr kreuzigtet euer Fleisch. Wie kann das werden? Das ist nicht eine Neukreuzigung. Niemand kreuzigt sich selbst. Wir leben von der Kreuzigung Christi vor 2000 Jahren. Niemand kreuzigt sich heute. Wir tragen ein Kreuz, aber es ist eins, das er uns auferlegt. Aber Paulus sagt, ihr kreuzigtet euer Fleisch. Wie? Was meint er damit? Als die galatischen Christen zu Jesus kamen, er war ja in Galatien und hatte dort evangelisiert, und als sie das Evangelium annahmen, nahmen sie das Kreuz Christi für sich in Anspruch. Paulus predigte das Kreuz Christi in ihrer Mitte. Er schilderte, wie Jesus am Kreuz gestorben war. Das war ihnen so wichtig, dass Christus am Kreuz für sie gestorben war, dass sie Paulus liebgewannen und sie gaben ihr Leben diesem Jesus, der für sie gestorben war. Und nachträglich schreibt Paulus, sein Kreuz ist euer Kreuz geworden, sein Tod euer Tod, seine Auferweckung ist eure Auferweckung, seine Himmelfahrt ist eure Himmelfahrt geworden. Das kann er schreiben. Als wir zu Jesus Christus kamen, wurde Christi Kreuzestod unser Kreuzestod. Denn als Christus starb, auch bevor wir geboren waren, starb er für alle Menschen, die gelebt hatten, die lebten und die leben sollten. Er starb anstelle von sämtlichen Sündern. Wir waren noch nicht geboren, aber er wusste, wer geboren werden würde. Er hatte uns schon im Auge. Und als er starb am Kreuz, starb er für Herbert Janssen und da darf jeder von uns seinen Namen hineintun. Jesus Christus starb am Kreuz, damit ich nicht an einem Kreuz sterben müsse. Sein Tod wird zu meinem Tod. Übrigens sagt Paulus auch, seine Bestattung, seine Beerdigung wird zu meiner Beerdigung. Seine Auferweckung wird zu meiner Auferweckung. Und seine Himmelfahrt, sagt Paulus hier, wird zu meiner Himmelfahrt. Jesus gebraucht ein Bild, das mir eine große Hilfe ist, geworden ist, biblische Wahrheiten zu verstehen. Und mir scheint, wir können dieses immer wieder in die Mitte stellen, um biblische Wahrheiten zu beleuchten, auch an dieser Stelle. Es ist das Bild vom Weinstock und den Reben und dem Weingärtner. So wie die Finger mit der Hand verbunden sind, so sind ja die Reben mit dem Weinstock verbunden. Aber wir haben jetzt keinen Rebstock und dann gebrauchen wir einmal die Hand. Ja. Und die Finger sind wie die Reben. Nun sagt Jesus, die Reben sind im Weinstock. Wenn wir im Deutschen sagen, wird eine falsche Vorstellung hervorgerufen. Eigentlich ist es ja nicht so, dass die Reben innerhalb des Weinstockes sind, sondern sie sind, in gutem Deutsch gesagt, am Weinstock. Und doch sind sie im Weinstock. Wie? Wer von euch kann mir sagen, genau, bis auf den Bruchteil eines Millimeters, wo mein Finger aufhört und wo die Hand beginnt? Ich wage, keiner von euch kann das sagen. Es gibt hier eine Stelle, wo ich nicht sagen kann, was ich jetzt Finger und wo beginnt Hand. Ist es hier, ist es hier, ist es hier? Der Finger geht in die Hand hinein. Er ist in der Hand, an dieser Stelle des Fingers. Nicht dieser Teil des Fingers, aber der Finger ist an dieser seiner Stelle in der Hand. Und so ist auch die Rebe, Kraft dessen, dass sie mit dem Weinstock verwachsen ist, an der Stelle im Weinstock. So sind auch wir verwachsen, sagt Paulus in Römer 6, Vers 5. Wir sind Verwachsene geworden, nicht durch die Taufe. Das muss erst da sein. Wenn jemand getauft wird und noch nicht verwachsen war mit Jesus Christus, sollte er nicht getauft werden. Wir sterben auch nicht mit der Taufe. Das wäre ja furchtbar. Dann wird man ja lebendig begraben. Wer nicht gestorben ist, darf nicht begraben werden. Man begräbt tote Leute, nicht lebendige. Ja? Also Römer 6, Vers 5 spricht nicht von der Taufe, sondern von dem, das vor der Taufe stattfindet und wovon die Taufe ein Bild ist. Wir sind Verwachsene geworden, im Glauben, durch den Glauben, mit Jesus Christus. Und Kraft dessen ist seine Geschichte meine Geschichte. Ich habe jahrelang in der Schweiz gewohnt, vielleicht dort noch am längsten von allen Ländern, in denen ich gewohnt habe. Und als wir in der Schweiz wohnten, hat man uns vielleicht gelegentlich gefragt, würdet ihr Interesse haben, Schweizer Bürger zu werden? Nun, danach hatten wir nicht Interesse. Wir waren Kanadier und wir wohnten in der Schweiz, aber wir wollten eines Tages wieder zurück nach Kanada, was ja jetzt geschehen ist. Aber gesetzt den Fall, ich wäre Schweizer Bürger geworden. Ich hätte mich dafür interessiert. Dann wäre ich zum Standesamt oder zum Amt gegangen, hätte die Prüfung bestehen müssen, da muss man eine Prüfung bestehen, etwas zahlen und, es ist schon etwas umständlich, aber schließlich hätte ich den Schweizer Pass dann bekommen und jetzt wäre ich Schweizer. Und jetzt sind einige Wochen oder Monate vergangen und wir bekommen Besuch und da kommt der Bruder Jettel, der ist ja Österreicher, zu uns und wir sprechen von Schweizern und Österreichern. Ja? Und es war ja einmal so im Mittelalter, dass die Schweizer die Untertanen der Österreicher waren. Dann will ich ein bisschen reizen und sage, wir Schweizer, wir haben ja euch da etwas zu denken gegeben, nicht wahr? Als ihr euch so groß tatet. Wir haben uns befreit von eurem Joch. Ich bin ja nicht in der Schweiz geboren, ich bin in Kanada geboren. Aber die Geschichte der Schweiz ist meine Geschichte geworden. Verstehen Sie das? Und jetzt bin ich ein Schweizer und spreche wie ein Schweizer. Ich war nicht da, als Jesus Christus starb. Ich war nicht da, als er zur Auferstehung kam. Ich war nicht da, als er gen Himmel fuhr. Aber heute, oder besser 1935, als ich zu Jesus kam, dann wurde seine Geschichte meine Geschichte. Sein Tod, mein Tod. Seine Auferstehung, meine Auferstehung. Seine Himmelfahrt, meine Himmelfahrt. Dadurch, dass ich verwachsen bin mit ihm, teile ich als Rebe oder jetzt als Finger die Geschichte der Hand oder von Jesus. Zusammen mit ihm zur Auferweckung gebracht und setzte uns zusammen mit ihm in den himmlischen Bereichen in Christus. Das ist herrlich. Da sitzen wir. Man sollte sich das einmal vorstellen. Wenn das uns zu unserem Eigentum wird, dass wir mit Christus im Himmlischen gesetzt sind, dann kann ich mir vorstellen, dass das eine Auswirkung haben kann in unserem Verhalten von Tag zu Tag. Stellen Sie sich vor, ein Christ ist sich ständig bewusst, dass er mit Christus im Himmlischen sitzt. Wie wird er sich auf dem Arbeitsplatz verhalten? Wie wird er sich im Umgang mit Menschen verhalten? Wenn er sich ständig bewusst ist, ich bin mit Christus verbunden und sitze mit ihm im himmlischen Bereich. Der himmlische Bereich ist nicht weit weg. Ich bin ja hier, mein Geist ist hier. Und Jesus ist auch hier mit seinem Geist. Er ist ja auch Geist. Er ist nicht nur Körper. Er ist gen Himmel gefahren mit seinem Körper, aber in seinem Geist, das heißt, ich meine jetzt nicht den Heiligen Geist, sondern er als geistige Person ist allgegenwärtig und in diesem Raum. Und mein Geist ist verwachsen mit seinem Geiste. Wo er ist, bin ich. Er ist zur Rechten des Vaters und der Vater ist auch gegenwärtig. Der Himmel ist nicht weit weg. Wir sind mit Christus zur Rechten des Vaters gesetzt worden. Das heißt, wir teilen mit Jesus Christus seinen Sieg. Wir teilen mit ihm seinen Sieg. Und wir müssen nicht mehr zurück in den Schlamm der Sünde. Wir müssen nicht mehr zurück, wenn Satan ruft. Wir müssen nicht mehr tun, was wir wollen oder was unsere Launen bestimmen wollen. Wir sind gesetzt zur Rechten Gottes in Christus Jesus. Wozu? Einmal, damit wir heute seinen Sieg zur Schau tragen, sichtbar werden lassen. Das steht hier nicht geschrieben, Das kann an anderer Stelle geschrieben stehen. Aber hier steht geschrieben in Vers 7, damit er in den kommenden Weltzeiten den unermesslichen Reichtum seiner Gnade in Freundlichkeit gegen uns in Christus Jesus zur Schau stellte. Jetzt haben wir die Zukunft. Wir haben unsere Vergangenheit beleuchtet gesehen. Unsere Gegenwart ist beleuchtet worden in Christus, wie unsere Rettung ausgesehen hat. Und jetzt tut Paulus einen Blick mit uns in die Zukunft. Wir sind bekehrt worden. Wir haben neues Leben. Wir sind verwachsen mit Jesus Christus. Das heißt, wir sind durch seine Gnade und Barmherzigkeit gerettet worden. Nicht nur, damit wir es hier besser haben, sondern Gott hat ein Ziel mit uns. Dies ist ein Durchgangsweg, ein Durchgangsraum. Hier haben wir uns zu bewähren, damit eines Tages, wenn wir bei ihm sind, er seine große Freundlichkeit und Gnade zur Schau stellen kann. Wisst ihr, wenn Jesus kommt, werden wir zur Schau gestellt werden. Es gibt eine Darstellung. Wenn wir studieren oder erforschen in der Schrift, was alles geschieht, wenn Jesus kommt. Es gibt ja eine Verwandlung derer, die leben, eine Auferstehung der Toten. Es gibt ein Entrücktwerden in den Himmel. Es gibt eine Prüfung, wo alle unsere Werke geprüft werden. Und es gibt eine Darstellung. Das lehrt die Heilige Schrift an verschiedenen Stellen. Kolosser 1, Judas, glaube ich, spricht davon. Und hier, er möchte der himmlischen Welt zeigen, hier sind sie. Für diese starb ich. Mein Kleid der Gerechtigkeit habe ich ihnen verliehen. Meine Gnade deckt alles zu. Seine Gnade und Freundlichkeit werden dann sichtbar werden vor aller Welt. Und dann wird Gott den Ruhm bekommen für alles, das er von Ewigkeit her und in der Zeit für uns getan hatte. Daraufhin leben wir heute. Wollen wir uns also nicht verwickeln in den Dingen dieser Welt, hier stecken bleiben, sondern durch dieses Leben hindurchgehen als Pilger hin zu jenem Ziel, damit Gott durch uns auch geehrt wird und ewige Herrlichkeit bekommt. Wir wollen ihm dafür danken, preisen, aber wir wollen uns wieder etwas Zeit dazu nehmen. Stehen wir auf, und wer das gern tun möchte, darf das tun.